Blickwechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
Jim Elliot, Hudson Taylor, Elisabeth Seiler. Es gibt unendlich viele inspirierende Missionare und Missionarinnen, die in der christlichen Geschichte bekannt geworden sind. Menschen, die ihr ganzes Leben Gott geweiht haben, um die gute Botschaft in ferne Länder zu bringen, zu verbreiten und Unerreichten das Evangelium zu bringen. Anders als bei, in Anführungszeichen, normalen Berufen geht man natürlich nicht in die Mission, weil man eine Neigung verspürt oder bestimmte Gehaltsvorstellungen hat. Nein, als Missionar wird man berufen und gesendet oder auch ausgesendet. Aber wie sieht so eine Berufung eigentlich aus? Und worauf kommt es im Vorfeld an bei der Vorbereitung? Welches Land kommt zum Beispiel in Frage? Braucht es eine Missionsgesellschaft oder kann ich auch auf eigene Faust losziehen? Und wie steht es um die Finanzierung? Also wie baue ich mir zum Beispiel einen eigenen Spenderkreis auf? Und was ist heute eigentlich das Ziel von Mission? Ist es überhaupt noch zeitgemäß im Kontext des Postkolonialismus? Viele große Fragen, die sich stellen, wenn man sich mit dieser besonderen Berufung beschäftigt und nach Antworten suchen, will ich mit meinen Gästen Markus Grohmann und Julia Henrich ganz herzlich willkommen euch zum Blickwechsel-Podcast.
Danke.
Hallo.
Ich fange mal an mit der Lady, Ladies first. Julia, du warst 8,5 Jahre mit deiner Familie in Südamerika, genauer gesagt in Ecuador. Jetzt bist du zurück in Deutschland. Was würdest du sagen spontan, was vermisst du am meisten an Ecuador?
Die Menschen, also meine Freunde oder unsere Freunde und die leckeren Früchte.
Was hast du da immer am liebsten gegessen?
Ah, so ein Maracuja-Saft wäre jetzt schon herrlich. Oder einfach günstig das ganze Jahr über Ananas essen zu können. Oder eine Mango. Also gab schon tolle Sachen.
Ist es ein tropisches Klima?
Ja, wir haben verschiedene Zonen. Ja, aber insgesamt schon. Also wir haben auch tropische Zonen.
Das klingt auf jeden Fall sehr lecker. Markus, du bist heute aus Kapstadt zugeschaltet, aus Südafrika. Das sind so etwa 13.000 Kilometer von uns. Ich hoffe, dass die Verbindung jetzt hält. Du bist ebenfalls seit 8 Jahren dort. Gleiche Frage an dich, aber in die andere Richtung. Gibt's was, was du aus Deutschland sehr vermisst?
Im Alltag fällt das vielleicht gar nicht so auf, aber ich denke, wenn mal Post kommt, wenn man mal telefoniert, wenn einem bestimmte Szenen aus der Heimat durch den Kopf gehen, dann fühle ich, und ich denke, ich kann das für die ganze Familie sagen, schon eine starke Verbundenheit mit unserem deutschen Zuhause. Das hier ist inzwischen auch zu Hause geworden in Kapstadt, aber ich habe in Deutschland an verschiedenen Stellen gelebt und da kommt manchmal so ein Wehmut auf, wenn man daran denkt oder wenn man mal zu Besuch ist, was nicht so häufig vorkommt. Aber ich würde es gar nicht an was Bestimmtes knüpfen. Es hat immer was mit natürlich mit Menschen zu tun, wie Julia schon gesagt hat, Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse an bestimmten Orten.
Ich habe jetzt gedacht, du sagst deutsches Brot oder so, aber das wäre wahrscheinlich zu platt gewesen.
Das auch, aber das, ja, das kann man auch versuchen, selber zu backen.
Das Spannende bei euch beiden ist ja tatsächlich, dass ihr so ein bisschen in zwei Welten lebt oder zumindest mit beiden Welten oder Ländern noch viel Kontakt habt. Über euren Weg in die Mission wollen wir heute sprechen, aber wir wollen euch zunächst noch ein bisschen besser kennenlernen. Und dazu gibt es jetzt drei persönliche Fragen in unserer Plauderrubrik.
Aus dem Nähkästchen.
Flop oder Traumjob? Das ist eigentlich immer unsere erste Frage hier, wobei ich natürlich jetzt nicht weiß, inwiefern man da von einem Job sprechen kann. Ist ja kein 9-to-5-Job, wenn man so will, sondern es umfasst ja irgendwie das ganze Leben, Missionar, Missionarin zu sein. Trotzdem frage ich mal danach, wie empfindet ihr das?
Also ich fange mal an. Also für mich ist es auf jeden Fall Traumjob, weil ich empfinde, dass man unglaubliche Möglichkeiten hat und gerade weil es nicht ein 9-to-5-Job ist, sondern weil es einfach das ganze Leben umfasst. Und ich finde, wenn man am richtigen Platz ist, da wo Gott einen haben will, dann ist es eigentlich richtig. Und dann fühlt sich das total stimmig an, auch wenn das Leben nicht immer nur leicht ist.
Ja, ich würde Julia da zustimmen, würde aber noch hinzufügen, dass ich das gar nicht unbedingt auf das Missionarsdasein beziehen würde, sondern ich denke, dass in seiner Berufung zu leben immer etwas sein kann, was sehr erfüllend ist. Ich denke, dass da die Linien zwischen Missionar sein und nicht von der Missionsgesellschaft ausgesandt sein, da auch verschwimmen können. Ich denke, die Frage ist, wo stellt Gott mich hin zu dieser Zeit und wo darf ich meiner Berufung nachgehen? Und da fühle ich mich und da fühlen wir uns sehr privilegiert und beschenkt, dass wir das an der Stelle und an dem Ort und in der Tätigkeit tun können, wo wir eben gerade sind.
Also beide sehr überzeugt von diesem Beruf, wenn man das tatsächlich so als Beruf sehen will. Die zweite Frage, die bezieht sich mehr oder weniger auf kleine Fails in eurer Arbeit, nämlich ob ihr schon mal so in ein Fettnäpfchen getreten seid, ob ihr Dinge aus heutiger Sicht anders machen würdet. Markus lacht schon.
Ja, und das ist in einer gewissen Weise erstaunlich und ich muss über mich selber lachen, weil mir das nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, in unserer Anfangszeit passiert ist, als wir dabei waren, hier uns an die lokale Kultur oder Kulturen zu gewöhnen, sondern das ist mir vor einem halben Jahr passiert. Und zwar in einem Gespräch mit zwei Leuten, die auch eher einen europäischen Hintergrund haben, nämlich einem Briten und einem weißen Südafrikaner. Wir hatten ein Treffen im Uni-Bereich, eine Besprechung. Es ging um ein konkretes Projekt, wo ich angefragt war, mitzuarbeiten. Und ich habe dann relativ forsch einige Verbesserungsvorschläge gemacht, die aus meiner Sicht völlig angebracht waren. Ein paar Tage danach kam die Absage, dass die Zusammenarbeit mit mir doch nicht so als so wichtig erachtet wurde. Und dann im Nachklapp kam noch eine E-Mail von dem einen Südafrikaner, der mir dann sehr sensibel versucht hat zu verdeutlichen, dass da vielleicht meine direkte deutsche Art bei meinen beiden Gesprächspartnern nicht ganz so gut angekommen ist oder dass sie Mühe hatten, damit umzugehen und weil sie gewohnt waren, vorsichtiger zu formulieren und sich da vielleicht ein bisschen überrannt gefühlt haben.
Ja, so kulturelle Sachen sind da, glaube ich, echt ein Thema. Aber interessant, dass es auch sogar im Uni-Kontext die deutsche direkte Art nicht so gut ankommt. Julia, ist es bei dir auch was Kulturelles?
Ja, und zwar die Ecuadorianer tun sich untereinander, also sagen wir so, die Leute in den Städten begrüßen sich mit Küsschen. Also die Frauen, die Frauen, die Frauen, die Männer, aber nicht die Männer untereinander. Die begrüßen sich mit Handschlag. Da denkt man nicht mehr drüber nach, man begrüßt einfach die Leute. Wir haben aber in unserem zweiten Abschnitt ja viel mit Indigenen zusammengearbeitet, also mit Quechua-Indianern. Und dann ganz am Anfang kommt man auf die zu und wir wollten sie auch mit Küsschen begrüßen. Und plötzlich haben wir festgestellt, oh nein, das geht gar nicht. Aber ja, dann war es schon fast zu spät. Ja, und man gibt ganz vorsichtig die Hand. Man berührt sich auch fast. Also man berührt sich schon gerade so, aber es ist kein fester Händedruck, wie wir das vielleicht in Deutschland kennen, sondern es ist so ein leichtes Tätscheln, weil das eine sehr große Schamkultur ist. Also da würde man nicht zu nahe kommen. Das sind die Hochland-Indianer. Also da mit Küsschen zu kommen, ist dann schon sehr in die Privatsphäre eingegriffen. Das geht gar nicht.
Also auch da ist Fingerspitzengefühl gefordert. Sehr spannend, werden wir vielleicht gleich nochmal mehr drauf eingehen, auch was so Thema Kulturschock angeht und wie man dem vielleicht ein bisschen vorbeugen kann. Jetzt ist ja so, dass Vollzeitmission tatsächlich, wie der Name schon sagt, eine Art Fulltime-Job ist, auch geistlich gesehen. Das macht natürlich auch anfällig für Erschöpfung, also dass man sich einfach mal übernimmt. Was macht ihr oder was habt ihr gemacht in der Mission, um zwischendurch mal runterzufahren, also so richtig abzuschalten und vielleicht selbst mal aufzutanken?
Wir sind gerne wandern gegangen, was allerdings in Ecuador nicht so ganz leicht ist, weil da, wo es Wege gibt, gibt es Häuser und wo es Häuser gibt, gibt es Hunde. Und es gibt nicht, also es gibt es inzwischen etwas mehr, aber diese klassischen Wanderwege oder Waldwege, wie wir sie hier in Deutschland kennen, das gibt es nicht. Und das macht die Wanderung dann doch etwas beschwerlicher. Man muss schon eine Weile auch fahren, weil wir auch in einer Großstadt gewohnt haben, um rauszukommen. Und wir haben halt im Hochland gelebt, also relativ hoch, sodass man dann nicht ins schöne Grün fährt, sondern eher ins Hochlandgras und dann ganz schön ins Schnaufen kommt, weil es doch relativ hoch ist. Aber das war tatsächlich, also raus aus der Stadt, rein in die Natur, das auf jeden Fall. Aber auch Spieleabende mit der Familie oder gemeinsame Unternehmungen als Familie, das hat uns auch sehr gut getan.
Ja, die Frage, wie man abschaltet, wie man Kraft tankt, die empfinden wir und empfanden wir oft als sehr herausfordernd, auch weil die Zeit, als wir hierher gekommen sind vor 8 Jahren, die Zeit war, wo wir das erste kleine Kind hatten, dann kam bald noch das zweite. Und das heißt, die Zeiten, die außerhalb des normalen Arbeitskontextes waren, waren halt dann mit dem üblichen Familienalltag gefüllt, der an sich auch sehr fordernd war. Insofern empfand ich es tatsächlich oft als, ich würde nicht sagen Entspannung, aber als Zeiten, wo ich, die emotional vielleicht nicht so fordernd waren, wenn ich mich aus dem Familienalltag rausziehen konnte und im Arbeitskontext war, am Schreibtisch oder an den Stellen, wo ich eben tätig war. Das hat natürlich dann wieder seine eigenen Herausforderungen mit sich gebracht. Und aufgrund meiner speziellen Arbeitssituation habe ich auch eine Zeit lang Schwierigkeiten gehabt, tiefere Beziehungen zu bauen mit Leuten vor Ort und habe dann bis mit Einsamkeit zu kämpfen gehabt und habe auch niemanden, keinen richtigen Ansprechpartner vor Ort gehabt. Und dann hat mich jemand dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass es in Ostafrika ein Zentrum gibt, ist so eine Art Seelsorgezentrum für Missionare, wo neben lokalen Leuten auch Leute aus Europa und Amerika als Missionare und in ihrer Tätigkeit als Psychotherapeuten und Seelsorger arbeiten. Und an die kann man sich wenden und die können dann natürlich die eigene Lebenssituation und Berufssituation besser verstehen als jemand, der mit diesem mit dieser Lebenswelt Missionarsdasein nicht so bekannt ist. Und da habe ich über eine Zeit lang Begleitung gehabt und das hat mir sehr geholfen, bestimmte Dinge zu durchdenken, die mit unserem Arbeits- und Familienalltag in einem fremden Land zu tun hatten.
Ja, voll stark. Also voll interessant auch, dass du sagst, dass auch Missionare Seelsorge brauchen. Man denkt ja immer, man ist da, um zu geben, aber man muss eben auch sehr auf sich aufpassen, sonst ist bald keiner mehr da, der was geben kann. Guter Punkt. Dann an dieser Stelle schon mal vielen Dank für euren Einblick in euer Nähkästchen. Ich würde jetzt gerne weitermachen mit euren Berufungserlebnissen. Da bringt ihr ja ganz unterschiedliche Backgrounds mit, sage ich mal. Bei dir, Julia, war es ja so, dass du schon in Ecuador aufgewachsen bist als Missionskind. Deine Eltern waren Missionare und die haben da als Ärzte ein Krankenhaus aufgebaut. Das heißt, du konntest dir das schon vorher eigentlich ganz gut vorstellen, was da auf dich zukommt. Du wusstest, was das bedeutet. Trotzdem reicht das alleine natürlich nicht aus, um selber das Berufungserlebnis nochmal zu haben. Bei dir, Markus, da war es anders. Du kamst von der wissenschaftlichen Seite her. Du hast Ethnologie und Soziologie studiert in Bayreuth und auch ganz viel geforscht zu Afrika, ganz speziell zu Ruanda und auch zum Kongo. Und du bist damals schon mehrmals dafür nach Ruanda gereist und hast dann auch später promoviert zum Thema südafrikanische Gemeinden und Versöhnungsprozesse. Aber wann war für euch beide denn der Moment, dass ihr gesagt habt, hier so ein spießiges, normales Leben in Deutschland, das kann es irgendwie nicht sein, da will Gott mehr von mir. Wann ist euch das klar geworden? Gab es da so die klassische Stimme aus dem Himmel?
Nee, definitiv nein. Genau, also ich kann nicht sagen, das war der eine Moment und dann wusste ich es, aber es ist etwas, was lange gereift ist oder gewachsen ist, also was natürlich auch durch meine Geschichte angestoßen worden ist, dass ich einfach in diesem Missionarskontext groß geworden bin, da viel mitbekommen habe und mir das eigentlich schon auch im Studium mir wichtig gewesen ist und ich gesagt habe, eigentlich ist das mein Ziel oder ist das, das kann ich mir vorstellen, das empfinde ich als, das passt zu mir oder das will ich, das, also ich würde behaupten, dass ich das auch im Studium schon so formuliert habe, dass mein Wunsch ist, Missionarin zu werden und ich weiß definitiv, dass das für mich auf dem Weg nach Partner ein ganz ausschlaggebender Punkt war. Also wenn sich das Gegenüber nicht für Mission interessieren hat oder das ein Fremdwort war, dann war es gestorben. Also da brauchte ich nicht mehr länger drüber nachzudenken. Und trotzdem ist es ja was, was wächst. Als ich schwanger war mit unserer Tochter, also mit dem zweiten Kind, da hatten wir nochmal einen Kurzzeiteinsatz und da ist uns beiden auf ganz unterschiedliche Weise nochmal klar geworden, wir müssen das Thema Mission nochmal prüfen und das könnte unser Weg sein. Und dann haben sich ganz viele Türen geöffnet. Und das war für uns dann der Moment, wo wir gesagt haben, ja, jetzt gehen wir los. Also jetzt ist der Moment. Aber ich kann nicht sagen, das war das eine Erlebnis.
Ich würde bei mir auch nicht sagen, dass es eine Berufung zum Missionarsein gab, die isoliert ist oder isoliert war von meinem restlichen Lebensweg. Wenn, dann würde ich vielleicht sagen, gab es eine Berufung zu meinem konkreten Studium und Studienfach. Ich habe Afrikawissenschaften in Bayreuth studiert und habe da in der Studiengang und Studienortwahl ganz stark Gottes Führung erlebt. Dann in der S&D mitgearbeitet, habe nach dem Studium 5 Jahre hauptamtlich bei der S&D als Regionalreferent gearbeitet. Und das waren alles Schritte, die Gott mit mir gegangen ist. Und der Schritt nach der hauptamtlichen S&D-Zeit war kein besonderer, wo ich dann das Gefühl hatte, Gott ruft mich jetzt in was ganz anderes hinein, sondern es war eher so, dass ich und dann später meine Frau Anethea und ich angefangen haben zu entdecken, was sind denn die nächsten Schritte, die Gott mit uns, mit mir geht. Deshalb würde ich auch nicht sagen, war das ein Schritt in die Mission, denn ich werde ja nicht Missionar dadurch, dass ich mich einer Missionsgesellschaft anschließe. Ich denke, die Missionsgesellschaft in unserem Fall ist eher das Vehikel, das uns erlaubt, das zu tun, was Gott uns eben möglich macht, aufgrund unseres beruflichen und persönlichen Weges. Und deshalb spielt Berufung auf jeden Fall eine große Rolle. Und es gab sicherlich immer wieder Bestätigungen, aber ich würde das eher als ein stimmiges Ganzes betrachten. Also natürlich das ganze Leben, aber besonders die letzten 20 Jahre oder so, wo das passiert ist, was ich gerade beschrieben habe. Ich habe nichts gegen den Missionarsbegriff, aber ich denke, das ist nicht unbedingt ein kategorischer Unterschied zu jemandem, der in Deutschland seine Nachfolge lebt und das Herzensanliegen hat, dass andere mit der guten Botschaft erreicht werden.
Gut, dann kann man ja auch eigentlich hier bleiben. Dann braucht man auch nicht wegzugehen, weil wir wissen ja mittlerweile, dass in Deutschland über die Hälfte keine Kirchenmitglieder mehr sind. In Südafrika sind, glaube ich, 80% der Einwohner Christen, in Ecuador sogar 85, da katholisch geprägt. Also warum sozusagen der Schritt bei euch dann ins Ausland zu gehen?
Ich finde die Frage sehr gut und ich finde, dass man sich die auf jeden Fall stellen muss, weil also in unserem Fall haben wir tatsächlich ja von Spenden gelebt und man muss sich ja schon überlegen, warum müssen so viele Leute das Geld zusammenlegen, damit wir in einem fremden Land leben können. Und ich finde, dass das tatsächlich gerade auch für Ecuador mit so diesem hohen Anteil an also Katholiken, ja, und trotzdem 5-10% evangelische Christen, also in den Städten, muss man sich diese Frage tatsächlich gefallen lassen und sich selber hinterfragen. Und da, glaube ich, muss man gut überlegen, an welcher Stelle sind wir aktiv, die sonst vielleicht kein anderer ausfüllen kann. Und tatsächlich ist es so, dass in unserem Fall, wir waren ja im ländlichen Hochland aktiv und haben dort Trinkwasserprojekte, oder mein Mann hat die Trinkwasserprojekte eigentlich durchgeführt, also von der Quellfassung bis zum Hausanschluss, mit den Dörfern eben für sauberes Trinkwasser gesorgt. Und das ist tatsächlich etwas, wo sich da keine Regierung mehr annimmt, ja, wo eben da das Loch ist und wo man sehr wohl als Missionsgesellschaft gut oder als Missionare sehr gut hineinkommt in Bevölkerungsgruppen, die eher benachteiligt sind und mit ihnen zusammen etwas gestalten kann und sie ja befähigt, selber etwas zu tun oder auch eine Würde zu bekommen, die sie sonst von anderen nicht bekommen oder die ihnen andere Leute nicht so geben. Und diese Frage ist wichtig, dass man sich das vorher überlegt. Können das andere, können das Einheimische nicht auch machen? Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir dann irgendwann sagen konnten, so, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir glauben, wir können das gut den Einheimischen übergeben. Die schaffen das, die machen das gut und die machen das vielleicht sogar viel besser, weil sie kulturell noch mal näher dran sind.
Das war dann für euch der Zeitpunkt, wo ihr wieder zurückgekommen seid nach Deutschland. Ist auch noch mal ein spannender Punkt, wie lange ist man eigentlich Missionar? Aber bleiben wir noch mal ganz kurz hier. Markus, du hast gerade nachgedacht, was dich nach Südafrika geführt hat.
Ja, also ich kann mich, Julia, denke ich, in vielem anschließen. Die Frage, warum gehen, ist eine berechtigte Frage. Es ist interessant, wie unterschiedlich manchmal über die Zugehörigkeit oder die Identifikation als Christen gesprochen wird. Zum einen hört man sehr oft, was du gerade gesagt hast, Elena, in Südafrika sind da 80% oder bezeichnen sich 80% als Christen. Und je nachdem, mit wem man dann spricht, ist die Wahrnehmung aber dann auch eine andere, dass man sagt, ja, aber schau doch mal an, was es hier an Kirchen gibt oder was die für Leute für ein schlechtes Zeugnis sind für Jesus und so weiter. Da wird manchmal auch in einer nicht schönen Weise über Menschen geredet, die eigentlich auch Glaubensgeschwister sind oder sein möchten, die selbst mit der Bibel leben, mit Jesus leben und zum Teil das aber auch auf eine Weise tun, die eben sehr eng mit ihren Traditionen und mit ihrer Kultur verbunden ist und für sie deshalb auch stimmig ist. Und ich habe Mission immer mehr als etwas erlebt, was nicht in erster Linie was damit zu tun hat, was ich mitbringe und was ich gebe, sondern wo ich ein Begleiter sein darf und wo ich Lernender bin. Und indem ich die Zeit bekomme, auch durch Unterstützer zum Beispiel, zu investieren in Sprache, zu investieren in Zeit in einem anderen kulturellen Umfeld zu verbringen, Leben mit Menschen zu teilen, lerne ich selbst viel. Ich lerne mit den Leuten auf eine Art und Weise über den Glauben ins Gespräch zu kommen, die stimmig ist für sie, die nicht von ihnen erfordert, sich auf meine oder eine westliche Kultur zum Beispiel einzulassen. Und das Lernen ermöglicht dann auch wieder denjenigen aus meiner Herkunftskultur oder Herkunftsgesellschaft, die entweder gar nicht in ein anderes Land gehen können oder mit einer anderen Kultur arbeiten können, hat man dann auch so eine Rolle als Brückenbauer, die, denke ich, in der heutigen Zeit als Missionare sehr wichtig ist und die auch zu interkultureller Verständigung beitragen kann und gleichzeitig auch helfen kann, dass missionarische Arbeit, interkulturelle Arbeit auch unter Christen etwas von der westlichen Dominanz verliert, die in der Vergangenheit oft da war und die zum Teil heute immer noch sichtbar ist, je nach Kontext.
Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe und auch erstmal sich auf die Kultur einlassen, in die man geht, bevor man eigene Werte und Normen mitbringt und den Leuten mal zeigt, wo es lang zu gehen hat. Auf jeden Fall super spannende Frage, glaube ich auch, weil du ja auch Soziologie studiert hast und da als Ethnologe auch aktiv arbeitest und tätig bist, ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Prämisse. Das heißt, ihr beide habt diese Entscheidung, wie wir gehört haben, nicht von heute auf morgen getroffen, sondern das war so ein Prozess, der auch vom Gebet begleitet wurde. Was waren denn so Schritte und Rahmenbedingungen, die nötig waren, um tatsächlich dann am Ende mit gepackten Koffern am Flughafen zu sitzen? Also welche Vorbereitungen ganz praktisch habt ihr da getroffen?
Ich fange mal an. Also zunächst mal war es in meinem Fall so, weil ich eben diesen Studienhintergrund hatte und selbst schon relativ viel Zeit in Afrika verbracht habe, obwohl es natürlich Gemeinsamkeiten und viele Unterschiede gibt zwischen Ostafrika und Südafrika, dass ich es nicht für nötig erachtet habe, mich intensiv auf eine andere Kultur vorzubereiten. Dazu kommt noch, meine Frau Anne-Thea ist afrikanischsprachig, kommt aus Namibia und es gibt in Südafrika eine sehr große afrikanischsprachige Gemeinschaft. Das heißt, die Ehe ist bikulturell und durch die Schwiegerfamilie hatte ich da auch nochmal die Vorbereitung auf einen Teil der südafrikanischen Gesellschaft. Aber die südafrikanische Gesellschaft ist extrem divers kulturell gesehen. Allerdings haben wir dann von unserer Missionsgesellschaft, die wir irgendwann gefunden haben, wo wir gemerkt haben, das passt gut zu uns, die Vereinigte Deutsche Missionshilfe, ein gewisses Training gekriegt. Das war relativ knapp, aber das hat uns geholfen, uns in ihre Arbeitsweise einzudenken, wie sie uns unterstützen können in der Zeit. Und dann war meine Vorbereitung letztlich, und das hat sicherlich mit meiner Tätigkeit zu tun gehabt, wo die Doktorarbeit und die Forschung zur Versöhnung in multikulturellen Gemeinden in Südafrika dann der Schwerpunkt war in den ersten Jahren, schwerpunktmäßig um das Studium gedreht, um von Deutschland aus, solange wir noch nicht ausgereist waren, viel zu lesen, ein Forschungskonzept zu entwickeln, was ich dann, als wir hier waren, mehr oder weniger über den Haufen geworfen habe, weil ich gemerkt habe, wenn man dann vor Ort ist, stellt sich die Lage doch etwas anders dar. Es war trotzdem hilfreich, Und gleichzeitig hat natürlich ganz viel Lernen dann erst stattfinden können, als wir hier waren. Und wir haben ein paar Jahre gebraucht, bis wir das Gefühl hatten, wir sind angekommen.
Bei dir, du hast auch im Vorfeld erzählt, dass es schwierig war mit dem Visum. Also das ist vielleicht so dieser Papierkram, der lästig ist, aber der irgendwie trotzdem überwunden werden muss.
Und das war ein Punkt, wo wir, denke ich, ganz intensiv Gott erfahren haben in der Zeit. Das war sehr schwierig. Wir wollten im Mai ausreisen, 2016, und waren dazu im Februar 2016 auf der südafrikanischen Botschaft, und uns wurde gesagt, dass sie nicht mal unsere Visumsanträge annehmen können, weil die Regeln für die Einreise von Leuten im religiösen Kontext verschärft worden waren. Man bräuchte Arbeitsvisa, und das war in unserem Fall eigentlich nicht möglich zu bekommen. Und dann standen wir erstmal ziemlich verwirrt da, weil wir nicht wussten, ob es überhaupt eine offene Tür für uns nach Südafrika geben kann, mit dem, was wir vorhatten. Wir hatten vor, auch Teilzeit in der studentenmissionarischen Arbeit zu sein, neben der Forschung. Und es hat sich irgendwann in den nächsten Monaten herauskristallisiert, dass es möglich wäre, relativ leicht über ein Studentenvisum einzureisen, was dann gegangen wäre, weil ich ja dann Promotionsstudent geworden bin. Allerdings war das extrem schwierig, die notwendigen Dokumente aus unseren Herkunftsländern und für Anetea auch noch aus Südafrika zu bekommen, wo sie mal studiert hatte. Und es hat sich ewig lang hingezogen, und wir wussten nicht, ob das überhaupt kommt. Post ist zum Teil sehr unzuverlässig, und wir wussten nicht, ob es klappt. Und irgendwann haben wir gedacht, wir können nicht mehr. Das war dann im Juni, und ich weiß noch, wir haben gebetet und Gott einfach unsere Verzweiflung geschildert und unser Unwissen, weil wir einfach auch nicht an der Stelle uns dann die Frage gestellt haben, möchte Gott überhaupt, dass wir nach Südafrika gehen? Ist das sein Weg für uns? Und wir haben Gott gesagt, wir halten das nicht mehr lange aus. Vielleicht müssen wir uns was anderes suchen. Und wir haben ihn gebeten, uns bis zum Ende des Monats dann, Juni 2016, Klarheit zu schenken, wie es weitergehen soll.
Also ihr habt ein Ultimatum gestellt quasi.
Ja, so hat mein Großvater das aufgefasst, der ehemalige Pfarrer, und dann auch gescholten hat, gesagt, so kann man mit Gott nicht reden. Wir haben das Gefühl gehabt, wir machen uns vor Gott ehrlich und sagen ihm, wie es uns damit geht. Und wir haben das nicht als Ultimatum empfunden, sondern einfach als Bekenntnis unserer Schwäche in dem Moment. Und dann hat sich tatsächlich innerhalb der nächsten 3, 4 Wochen einiges geändert, und Dokumente sind gekommen, dass wir dann auch zeitnah unser Visum beantragen konnten, was dann auch gekommen ist. Und das war für uns natürlich im Nachhinein eine Riesenbestätigung und Ermutigung und gleichzeitig eine Zeit, die uns gezwungen hat, ja, uns Gott anzuvertrauen, uns in seine Arme zu werfen, weil keine andere Stütze da war.
Also auch eine von diesen viel zitierten offenen Türen, die sich dann aufgetan hat. Gott sei Dank. Julia hat die ganze Zeit genickt. War das bei euch in der Vorbereitung auch Thema oder waren das eher andere Punkte, die euch beschäftigt haben?
Vorbereitung, also ich finde es total gut, dass es Missionsgemeinschaften oder Gesellschaften gibt, die eben eine Vorbereitung anbieten. Und beide Missionsgemeinschaften, die uns begleitet haben, haben Vorbereitungszeiten angeboten und wir haben sie auch alle in Anspruch genommen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil man einfach unglaublich viel lernt, gar nicht nur über die spezielle Kultur, in die man sich vielleicht begibt, sondern vieles drumherum. Also zum Beispiel auch, dass man ja gar nicht nur mit den Einheimischen zusammenarbeitet, sondern wahrscheinlich auch mit vielen anderen Nationen. Und dass es da auch sehr große kulturelle Unterschiede gibt und ein Feingefühl. Und auch mal zu sehen, wie sieht denn ein Amerikaner die Deutschen? Also da kann man in der Vorbereitung schon viel über sich selber auch lernen. Ich glaube, dass so eine Vorbereitungszeit ein extrem wichtig ist, um einfach auch zu sensibilisieren, da könnte der ein oder andere Stolperstein auf dem Weg kommen. Sei nicht überrascht, das ist eigentlich die Norm. Man weiß natürlich nicht, an welcher Stelle das kommt. Also bei uns war jetzt Visum gar kein Problem. Und dadurch, dass ich erstens in dem Land schon mal gelebt hatte und zweitens ein Teil meiner Familie noch im Land war, waren die Wege relativ unkompliziert und ich konnte einfach anrufen und sagen, wie sieht denn das mit dem so und so aus? Und wir konnten viele Dinge im Vorfeld klären und ich wusste sehr genau, wo wir hinkommen. Das ist nicht der Normalfall. Und dennoch ist es ja auch, also wir mussten ein Haus auflösen. Wir mussten überlegen, wo kommen die Sachen hin, was geben wir alles weg, was lassen wir da. Wir wussten nicht, wie lange wir gehen werden. Werden das 2 Jahre, werden das 10 Jahre? Was gibt man dann weg? Und wir haben uns dazu entschieden, das Allermeiste wegzugeben, vor allem an Möbeln und das Allerwenigste zu behalten. Und dennoch haben wir einen ganzen Dachboden vollgestellt.
Das heißt, für euch beide kein Kulturschock, weil ihr beide jeweils schon mal in dem Kulturkreis wart. Für Julia auch noch nicht mal eine neue Sprache, die sie lernen musste. Für Markus doch ein Kulturschock, weil er schüttelt den Kopf.
Ja, ich glaube, was uns ganz schön überfordert hat, und manchmal ist es immer noch ein bisschen überwältigend, ist einfach mit so vielen unterschiedlichen Kulturen gleichzeitig zurechtzukommen. In dem Teil der Stadt, wo wir leben, gibt es zwar Menschen aller Herren Länder und gleichzeitig ist man dann zum Beispiel, wenn man in eine Gemeinde geht oder sich in bestimmten sozialen Kontexten bewegt, ist es oftmals auch von einer bestimmten Kultur dominiert, sei es jetzt Afrikaans, sei es Englisch geprägte Südafrikaner oder britisch geprägte Südafrikaner. Ich habe versucht, mich immer mehr mit der Hossa-Community hier in Kapstadt auseinanderzusetzen. Das ist die von den schwarzen Bevölkerungsgruppen die am stärksten vertretene und auch die meisten gesprochene schwarze Sprache hier in Kapstadt. Und gleichzeitig waren dann eben manchmal noch andere kulturelle Kontexte, die dominant waren. Und das fanden wir manchmal ganz schön anstrengend, dann immer wechseln zu müssen oder nicht in einem ankommen zu können, sondern dauerhaft mit der Vielzahl an Gruppen und Identitäten und natürlich allen möglichen Mischformen zu tun zu haben.
Würdet ihr denn sagen, insgesamt so eine Missionsgesellschaft ist auf jeden Fall ein Must?
Also ich finde, es gibt auf jeden Fall deutliche Vorteile. Es gibt immer wieder Leute, die auch ohne gehen, aber der deutsche Sicherheitsaspekt würde auf jeden Fall dafür sprechen, denn man ist angestellt. Es ist viel unkomplizierter. Diese ganzen Verwaltungssachen muss man nicht selber machen. Also alleine eine Überweisung, ja, oder dass man in eine Krankenkasse und in eine Rentenkasse einzahlt und dass man in gewisser Weise auch abgesichert ist fürs Alter. Also das ist halt nicht, wenn man alleine geht ohne eine Missionsgesellschaft. Also das sind, finde ich, schon auch Aspekte, wo man langfristig überlegen muss, was habe ich denn vor? Gehe ich jetzt hier nur, weil ich das nett finde? Und das fände ich auf jeden Fall die falsche Motivation, ja? Oder denke ich auch so weit, dass wenn ich langfristig bleibe, dass ich auch für mein Alter ausgesorgt oder vorgesorgt habe, nicht ausgesorgt, aber vorgesorgt habe? Das finde ich schon auch ein Aspekt, den man durchaus mitbedenken sollte. Also das ist natürlich am Berufseinstieg, so denkt man, naja, ist ja noch weit weg. Und trotzdem ist es ja was, was man irgendwie im Blick haben muss. Was passiert, wenn ich dann nach 30 Jahren oder zurückkäme? Also oder eben auch nach 2, 3 Jahren. Und ich finde, was Markus vorhin angesprochen hat, auch einen Support zu bekommen oder eine Unterstützung zu bekommen, wenn es schwierig ist. Jemanden zu haben, mit dem ich Dinge vielleicht ansprechen kann. Meistens gibt es ja irgendeinen Personalleiter, mit dem ich Schwierigkeiten nochmal durchsprechen kann, wenn das schwierig wird. Und eigentlich kenne ich keinen, der sagt, ach, das war alles nur ein Spaziergang, das war total nett und es war schön. Und ich, also nein, ist es nicht. Also es gibt immer Schwierigkeiten und es ist gut, wenn man da Leute hat, die kompetent sind, die sich in diesen Kontext eindenken können. Also da gibt es viele Punkte, warum ich denke, ja, das ist durchaus sinnvoll.
Ich sehe das eigentlich genauso und gleichzeitig ist mein Blick darauf auch ein bisschen ambivalent, weil ich auf der einen Seite auch dieses Sicherheitsbedürfnis kenne und die vielen Vorteile sehe und gleichzeitig erlebe ich das oft als eine Spannung mit dem Umfeld, in dem ich hier bin, weil das Bleiben im deutschen Sozialsystem zum Beispiel natürlich was ist, was halt, das muss ich eigentlich vor Leuten hier verheimlichen. Da muss man sich fast schämen, wenn man, wie viel sind es im Moment, 250 Euro Kindergeld kriegt. Das ist das, was manche Leute als Monatseinkommen haben. Ja? Und das kriegen wir für ein Kind, ohne dafür gearbeitet zu haben. Das ist natürlich schon auch krass. Und ich denke, es hängt natürlich auch mit dem konkreten Arbeitsumfeld zusammen. Ich weiß von Leuten, die in Südostasien in Slums arbeiten und dort auch leben. Ich weiß nicht, wie die das handhaben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da nochmal einen anderen Blick drauf haben, auch was Absicherung angeht und wie sie versuchen, Leben auch zeugnishaft zu teilen. Das hängt sicherlich natürlich mit der individuellen Situation zusammen, aber auch geistig finde ich das durchaus eine Herausforderung, einerseits so abgesichert zu sein und andererseits zu sagen, ich bin von Gott abhängig. Das ist manchmal nicht so leicht, das die beiden Sachen zusammenzubringen.
Genau, das stimmt. Und ich glaube, es gibt ja heute tatsächlich so viele andere Formen. Ja, also gar nicht mit einer Missionsgesellschaft rauszugehen, sondern mit einer ganz, was weiß ich, weltlichen Organisation oder einer Firma rauszugehen und trotzdem diesen missionarischen Lebensstil in dem Land, in dem eigentlich Mission offiziell nicht möglich ist, zu leben und mit meinem Leben Zeugnis zu sein und mit meinen Kollegen ins Gespräch zu kommen. Also heute gibt's ja eine Vielzahl von anderen missionarischen Möglichkeiten in Ländern, wo man mit einem Missionarsvisum niemals reinkäme. Deswegen finde ich, ist die Antwort auch nicht ganz vollständig, wenn wir sagen, es ist toll, wenn man eine Missionsgesellschaft hat. Es gibt auch viele andere Wege inzwischen.
Ich würde gerne noch einen Punkt hinzufügen. Ich denke, die Alternative zu einer Missionsgesellschaft, außer dass man mit einer anderen Organisation geht, wäre für mich noch über eine Gemeinde zu gehen und klar von einer Gemeinde oder vielleicht auch von zwei Gemeinden ausgesandt zu sein. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man als Missionar, als jemand, der gesandt ist, auch von jemandem gesandt wird und eine Gemeinschaft hat, die einen unterstützt. Also ich denke, das kann einerseits bewahren vor Fehlern, die man macht, weil man vielleicht sich eine Sache in den Kopf gesetzt hat und dann keine Korrektur mehr hat. Zum anderen ist es natürlich sehr hilfreich, Leute zu haben, die das Ganze mittragen. Sowohl in dem geistlichen Sinn als auch die mit den Nöten, die einem begegnen, finanziell eher zur Seite stehen kann.
Und tatsächlich, also eine Missionsgesellschaft ist eine Sache, aber ich glaube tatsächlich, was Markus gerade gesagt hat, die Gemeinde oder die Menschen, das Netzwerk, was hinter einem steht, die beten, ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger. Oder Menschen, denen wir erlauben, dass sie ehrliche Fragen stellen und wo wir auch vorher sagen, ja, und ich möchte dir gerne ehrlich antworten. Wo wir eben nicht eine fröhliche Gebetsmail schreiben, uns geht's gut, sondern wo wir wirklich auch mal ehrlich sagen dürfen, wo der Schuh drückt und wo es gerade gar nicht läuft oder wo wir zweifeln oder wo vielleicht auch eher Schwierigkeiten sind oder also was alles kommen kann. Ich war da sehr, sehr dankbar, dass wir einen alten SMD-Freund hatten, der uns in einem Aufenthalt in Deutschland, der mich da sehr, sehr bewusst zur Seite genommen hat und gesagt hat, wie geht es eurer Ehe? Und ich gedacht habe, du bist der Richtige, der das fragt und du darfst das fragen. Und ich finde gut, dass du das fragst, weil das wichtig ist, dass so etwas nicht untergeht. Dass sich jemand tatsächlich Sorgen macht, also in einer positiven Art und Weise. Wie geht es euch? Ihr dürft nicht über eure Kräfte hinaus leben und arbeiten. Also dieses Netzwerk ist unglaublich wichtig.
Ihr habt jetzt so viele Punkte angesprochen, aber wie sah das denn ganz konkret bei euch im Alltag aus? Also so ein bisschen was hast du erzählt schon, Julia, von einem Wasserprojekt, aber ich würde gerne noch mehr hören, wie man sich das vorstellen kann, weil ich glaube, das ist für Leute, die da noch keine Berührungspunkte hatten, schwer vorzustellen.
Naja, also wir haben drei Kinder und die mussten auch in die Schule gehen. Also von daher unterscheidet sich der Alltag jetzt erstmal nicht so groß von Deutschland, dass man seine Kinder normal morgens in die Schule schickt. Und dann ist Martin normal zur Arbeit gegangen, wobei das normal schon auch so war, dass er regelmäßig dann eben in die Gemeinden gefahren ist und dort eben diese Wasserprojekte begleitet hat. Also die Vermessungen laufen zunächst und dann die ganzen Berechnungen eben im Büro am Computer und dann geht es eben in die Durchführung. Aber ein Ingenieur in Deutschland fährt auch irgendwann zu seinen Projekten und die werden irgendwann dann durchgeführt und da fährt man auch raus. Also von daher ist es nicht so anders und doch. Also ich finde, diese geistliche Dimension ist einfach nochmal schon eine andere. Also man geht anders in diese Projekte. Mein Part war ja, wenn die Wasserprojekte durchgeführt wurden, fertig waren, bin ich in die Gemeinden rein und habe Gesundheits- und Hygieneschulungen gemacht. Ich bin ja eigentlich Ernährungswissenschaftlerin, das hat ganz gut gepasst. Und da war es zum Beispiel klar, dass wir immer mit einer Andacht reinkommen und dass das mehr ist, als man muss sich gut die Hände waschen. Das finde ich ein Privileg, plötzlich festzustellen, wie viel die Bibel zum Beispiel über Hygiene und Gesundheit zu sagen hat und wie einfach es ist, das zu verknüpfen. Das fand ich einfach genial, da auch mit Menschen ins Gespräch kommen zu dürfen und auch so ein paar Aha-Effekte bei den Leuten dann zu sehen.
Also ihr habt die Menschen versorgt mit Wasser und aber auch mit geistlicher Nahrung. Und du hast aber ja auch noch Studentenarbeit gemacht. Das war ja auch noch so ein Schwerpunkt von dir. Was hast du da genau gemacht?
Genau, also es gibt zwei Universitäten oder zwei große Universitäten in Riobamba, wo wir gelebt haben. Und wir haben einfach am Anfang sehr viel Kontakt mit Studenten gehabt über Gemeinde, über verschiedene Hintergründe und haben die einfach zu uns eingeladen und gesagt, habt ihr nicht Lust, Studentenarbeit zu machen? Und haben sie vernetzt mit der Studentenarbeit in Ecuador, die schon existiert hat, aber die eben in Riobamba in den Jahren keine Arbeit hatte. Dann haben wir uns quasi an dieses Konzept oder an diese Idee gehalten, wie sie das an den anderen Universitäten auch handhaben, und haben da versucht, eben Studentenarbeit aufzubauen, was ein bisschen anders ist als in Deutschland, weil einfach das Studium dort verschulter ist und weil die Leute eigentlich die allermeisten zu Hause wohnen und sehr viel behüteter zu Hause wohnen. Also wenn es eine Konferenz gab oder eine Freizeit, dann war klar, dass ich bei den Eltern zu Hause frage, ob sie die Kinder also ziehen lassen oder ob sie sie mitgeben oder ob ich sie mitnehmen darf. Also das würde in Deutschland ja keiner tun. Also die waren ein bisschen anders von der Aufmachung und trotzdem sehr viel Ähnlichkeiten mit SMD.
Machen wir mal weiter bei Markus. Du bist ja nicht so der klassische Missionar, wenn man das überhaupt so sagen darf. Aber wie sieht deine Missionsstrategie, dein Arbeitsumfeld aus? Du hast ja auch schon so ein bisschen vorhin anklingen lassen. Aber wie ist so dein Alltag? Wie ist deine Praxis?
Wie sieht es bei uns aus? Wir sind hergekommen, einerseits mit dem Ziel, hier weiter in der missionarischen Studentenarbeit tätig zu sein. Meine kleine Organisation, es nennt sich Student Y oder Student YMCA, das ist also die missionarische Studentenarbeit des CVJM an der Universität von Kapstadt, einer der größten und wahrscheinlich auch besten Unis in ganz Afrika. Da hatten wir Kontakte aus der Zeit, als meine Frau hier studiert hat. Und gleichzeitig hatte ich angefangen, meine Promotionsforschung zu machen, die sich mit der Rolle weißer Christen in Versöhnungsprozessen in multikulturellen Gemeinden auseinandergesetzt hat und insbesondere mit der Frage, wie weiße Leute versuchen, für Versöhnung nach der Apartheid zu arbeiten in einem Kontext, den sie in der Regel kulturell sehr stark dominieren. Also ob sie das wahrnehmen, inwieweit da auch versucht wird, nicht nur oberflächliche Vielfalt zu leben, sondern auch anderen Kulturen Raum gegeben wird und so weiter. Dann kam Corona und die Studentenarbeit lag für 1-2 Jahre eigentlich völlig brach, weil niemand mehr an der Uni war. Und dann habe ich mich auf meine Forschung konzentriert und bin nachher in der Studentenarbeit auch nicht mehr so, also auch nicht mehr eingestiegen, aber meine Frau hat es dann sozusagen meinen Platz übernommen, als unsere Kinder ein bisschen größer waren. Sie ist da auch weiter sehr aktiv. Und ich habe dann eben diese Forschung durchgeführt in der Gemeinde und habe gemerkt, dass diese multikulturelle Gemeinde trotz der ethnischen Vielfalt, die es gab, von der ganzen Idee, wie Kirche aussieht, bis auf ein paar afrikanische Lieder ab und zu, wie mit der Bibel umgegangen wird, wie gepredigt wird, welche Themen überhaupt vorkommen, dass es extrem westlich beeinflusst ist und ein großer Unterschied war zu Gemeinden, die eben keinen westlichen Einfluss haben und die von und für Afrikaner gemacht werden. Und um das ein bisschen auszugleichen, habe ich einerseits angefangen, Sprache zu lernen, die ersten 2 Jahre relativ intensiv mit einer Sprachhelferin, also nicht über eine Sprachschule, sondern mit einem Ansatz, der sehr beziehungsorientiert war und sehr alltagsnah, ohne Lehrbücher, Hossa gelernt. Ich lerne das immer noch. Ist ein längerer Prozess, aber das war sehr intensiv in den Anfangsjahren. Und dann ist es in Kapstadt so, dass man da erste und dritte Welt eigentlich sehr nah beieinander hat. Und dass die Gemeinschaften, wo dann diese Sprache oder auch bestimmte andere Sprachen gesprochen waren, in der Regel nicht die sind, wo sich Europäischstämmige mit anderen Leuten zusammen im Stadtteil wiederfinden, sondern dass es dann in den Townships Stadtviertel gibt, wo eigentlich keine weißen Leute leben. Und das sind dann die Stadtteile, wo man hin muss, um Sprache und Kultur besser zu lernen. Und da habe ich nach Wegen gesucht, immer wieder auch da zu sein, zu Gottesdiensten. Oder letztes Jahr zum Beispiel habe ich einen Tag in der Woche in einem Kindergarten im Township verbracht und mich da als Volunteer, der seine Zeit gibt, mit einzubringen und gleichzeitig dann in einem Umfeld zu sein, was eben von Hossa Sprache und Kultur dominiert wird. Jetzt inzwischen, wo die Doktorarbeit abgeschlossen ist und wo ich auch immer mehr Möglichkeiten habe, über die Uni, aber auch im Gemeindekontext über Versöhnung zu sprechen, über das, was ich gelernt habe, über das, was ich als Herausforderung ansehe, merke ich, dass ich einerseits so eine Art Brückenbauerfunktion bekommen habe zwischen eher westlich und eher afrikanisch geprägten Gemeinden und Lebenswelten. Ich bin auch in der Bibelschule mit aktiv, wo ich einmal im Monat, wenn die Bibelschule sich trifft, im Township Teil bin, also von einer kleinen Gruppe von Lehrern. Und diese Bibelschule wendet sich an Leute aus einheimischen, indigenen, afrikanischen Gemeinden, die von manchen als synkretistisch, von manchen als Sekten, von manchen als nicht richtig christlich abgetan werden, weil sie nicht dem entsprechen, wie europäische Kirche in der Regel aussieht oder wie Kirche da gedacht wird. Und gleichzeitig habe ich aber auch inzwischen den Eindruck, dass ich gar nicht so sehr Missionar für schwarze afrikanische Leute bin, sondern mit dem, was ich da lerne, indem ich Sprache lerne, indem ich versuche, Zeit da zu verbringen und Einblicke bekomme in die Lebenswelt, was eigentlich von dem überwiegenden Teil der weißen Südafrikaner nicht gemacht wird, ich somit zu einer Art Missionar für weiße Südafrikaner werde, um mit ihnen im Gespräch zu sein über diese Dinge, auch darüber, was Gottes Berufung für uns sein kann als Christen, wie Mission aussehen kann, wie interkulturelle Arbeit aussehen kann, ob das immer etwas sein muss, wo wir diejenigen, die Wohlhabenden mit einer angesehenen Sprache wie Englisch, diejenigen sein müssen, die andere einladen, die ein Programm machen für andere, oder ob es nicht auch gerade dem Evangelium entspricht, wie Jesus dahin zu gehen, wo die Menschen sind und zu lernen, wie sie denken, wie sie funktionieren, welche Sachen bei ihnen konkret vor Ort zum Problem werden und wo das Evangelium dann reinsprechen kann. Insofern hat diese Arbeit sowohl in der akademischen als auch in der praktischen Hinsicht mehr eine missionswissenschaftliche oder missionologische Komponente bekommen, die sich sehr stark mit Fragen auseinandersetzt von Kultur, Mission und natürlich dann den ganzen sozialen Fragen, die in Südafrika mitgedacht werden müssen.
Ich finde es ganz interessant, Markus, wie du auch es schaffst, Mission mit deinem Job als Wissenschaftler zu verbinden, denn diese Postdoc-Stelle, die du da machst, die deckt ja auch einen Teil der Finanzierung eurer Missionsarbeit. Der Rest ist ja spendenfinanziert. Bei euch, Julia, war es ähnlich. Ihr hattet auch einen Spenderkreis und zusätzlich Entwicklungsgelder, also quasi eine Mischfinanzierung. Jetzt ist natürlich die große Frage, reicht das? Also kommen immer genug Spenden zusammen? Und natürlich überhaupt die Voraussetzung, wie baut man so einen Spenderkreis auf? War das schwierig? War das einfach? Wie sind da eure Erfahrungen zu?
Also bei mir ist es so, oder bei uns, dass wir erst seit letztem Jahr diese Zusatzfinanzierung haben. Das ist auch nur für ein Jahr. Ansonsten kommt tatsächlich auch alles aus Spenden. Ich glaube, das große Geschenk für uns war, dass wir als Grundlage neben zwei Gemeinden, mit denen wir verbunden waren, und der Familie ein großes Netzwerk von Freunden und Geschwistern in der SMD hatten, aus der wir gerade kamen. Das hat es natürlich trotzdem nicht auf Anhieb stand, die ganze Finanzierung, aber wir hatten doch eine ganze Menge Leute, bei denen wir wussten, bei denen dürfen wir die Freiheit haben, um Unterstützung zu bitten. Und dass wir nicht kommen, um zu betteln, sondern dass wir von Gott auf einen bestimmten Weg geführt sind und die Frage ist, ob es Leute gibt, die uns auf diesem Lebensweg begleiten und ein Teil davon werden wollen, auf die Weise, so wie sie es können. Es gab auch und es gibt auch ein paar Leute, die uns nicht finanziell unterstützen können und gleichzeitig für uns eine genauso große Stütze sind, weil sie eben auf andere Weise Anteil nehmen. Und da die Freiheit zu haben, fragen zu dürfen, was an sich schon ein Ausdruck von Beziehung ist, hat das Ganze, den ganzen Aufbau des Spenderkreises eigentlich auch zu einer Art Beziehungspflege gemacht oder zu einem Wachstum in den Beziehungen, die wir mit den Menschen hatten. Und das war sehr herausfordernd. Das ist auch nicht das, was ich mir oder was wir uns gewünscht hatten oder was wir uns unbedingt wünschen würden. Und vielleicht muss das auch weiter Teil des Weges sein. Und gleichzeitig hat Gott das gebraucht und hat uns bisher so versorgt, dass wir noch nie an dem Punkt waren, einmal fast, aber noch nie den Punkt überschreiten mussten, dass wir sagen, vielleicht geht das nicht mehr. Das ist ein Wunder, wenn man da zurückguckt, ein großes Geschenk.
Also ich denke auch, das Faszinierende ist, dass es ja in zwei Richtungen geht. Also man braucht ja nicht nur diese finanzielle Unterstützung, sondern tatsächlich auch dieses Netzwerk, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, und einfach auch Beter. Und da zu sehen, wie unterschiedlich Leute hinter einem stehen, das hat mich schon immer wieder auch beschämt zu einem gewissen Punkt, wie treu manche Menschen zu uns gestanden haben über Jahre. Das ist, finde ich, nicht selbstverständlich. Aber es ist ein Riesengeschenk und ich finde, das ist tatsächlich auch eine Art der Wertschätzung, der Zuneigung, der Freundschaft, die dadurch signalisiert wird. Und erstaunlich ist es, dass es nicht unbedingt die Leute sind, von denen man das denkt im Vorfeld, sondern dass das oft ganz andere Leute sind. Und dass da manchmal auch Beziehungen wachsen, die man in Deutschland vielleicht nicht so bekommen hätte. Oder die Leute, die man sich nicht ausgesucht hätte und die man plötzlich ganz anders wertschätzt, weil man sieht, wie sehr sie hinter dieser Arbeit stehen und wie sehr sie einen Weg innerlich auch mitgehen und nachfragen. Das finde ich faszinierend. Zu sehen auch, wie das Geld zusammenkommt über einen langen Zeitraum, auch die Menge an Geld, also für eben eine Familie. Und dann zu sehen, wow, Gott hat uns echt über diese lange Zeit versorgt. Also das finde ich, allein das erfahren zu haben, ist schon so ein unglaubliches Geschenk. Ich glaube tatsächlich, es gibt Projekte, die natürlich viel einfacher sind, dafür Spenden zu bekommen. Ich glaube, dass unser Projekt tatsächlich ein Projekt war, wo es leicht war. Also weil das kann man jedem gut vermitteln. Leute brauchen Trinkwasser, brauchen fließend Wasser. Da braucht man keinem lang zu erzählen, dass das notwendig ist.
Oder Schulen bauen, ne? Da sagt auch jeder hier Portemonnaie auf.
Genau, genau. Krankenhäuser, Schulen, sowas in die Richtung, das läuft super. Und dann denke ich, gibt es eben andere, die einen deutlich schwereren Stand haben und mindestens eine genauso wichtige Arbeit tun.
Mhm. Ihr habt jetzt beide das Stichwort Beziehungspflege hier in den Raum geworfen. Es ist ja auch so ein bisschen so, wenn man finanziert wird von Leuten, dass man transparent machen will, wofür man dieses Geld dann ausgibt, oder manchmal vielleicht auch so ein Rechtfertigungsdruck entsteht. Die unterstützen uns, also wollen wir denen auch sagen, was sich hier nach vorne bewegt. Da gibt's ja unterschiedliche Möglichkeiten. Wie wichtig ist das denn, Kontakt zu diesen Netzwerken, zu den Spendern zu pflegen, vielleicht die Gemeinden dann auch zu besuchen oder auch dieses Netzwerk zu erweitern? Weil man sieht sich ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass ihr alle 3 Monate nach Deutschland kommt und hier einen Bericht ablegt.
Ja, aber heute gibt es ja sehr viele andere Möglichkeiten. Also alleine ein regelmäßiger Rundbrief. Also unsere Familien und Freunde haben mehr über uns gewusst, als wir in all den Jahren über sie. Jetzt ist oft, dass die Familie sagt, wir wissen gar nicht mehr, wie es euch geht. Woher wussten wir das viel intensiver? Und wir haben zusätzlich zu den 4 Rundbriefen im Jahr regelmäßig jeden Monat eine kurze Gebetsmail geschrieben. Die war nicht schön, aber einfach ein paar Informationen. Das war auch ein nicht ganz so großer Kreis. Da waren wir an manchen Stellen auch mal ehrlicher oder was heißt ehrlicher, aber
privater.
Ja, das waren, da wussten wir, das sind die Beter, die stehen hinter uns. Da können wir auch von manchen Herausforderungen noch mal anders schreiben. Aber ich glaube, dass es heute auch per WhatsApp oder in anderen Kanälen kleine Möglichkeiten gibt, kurze Videos zu schicken oder sowas. Also da gibt es ja heutzutage viele Möglichkeiten, um wirklich einen Einblick zu geben. Und trotzdem war das ein Punkt, wo wir total dankbar waren, als wir nach Deutschland gekommen sind. Das müssen wir jetzt nicht mehr machen. Also das ist schon auch so ein Druck. Was berichte ich denn alle 3 Monate? Also es ist ja nicht so, dass sich alle 3 Monate die Welt verändert hat. Und das ist echt eine Herausforderung.
Es wird ja auch irgendwann Alltag, klar. Aber du findest es schon wichtig, dass man es macht.
Ja, definitiv. Ja. weil ich denke, die Leute investieren auch und möchten wissen, was passiert. Und ich finde, das hilft ja auch den Leuten, dran zu bleiben, wenn sie was hören.
Man ist so seine eigene private Presseabteilung im Prinzip.
Ja, ich finde das ähnlich, wie Julia das gerade gesagt hat. Das ist ein wichtiger Teil der Beziehungspflege. Was uns oftmals demütig macht, ist, wenn wir von Leuten hören, dass sie eigentlich gar keine Erwartung von uns haben und trotzdem seit Jahren hinter uns stehen, vielleicht auch schweigen, vielleicht regelmäßig monatlich was überweisen für uns, aber uns überhaupt keinen Druck machen. Gleichzeitig spüren wir oftmals Druck, ich weiß nicht, ob wir uns den selbst machen, zu berichten, natürlich, wie es uns geht, das ist vielleicht noch leichter, aber auch, was wir tun, was unser Alltag ausfüllt, was unseren Dienst ausfüllt. Und das empfinden wir als ganz schön herausfordernd, Leute in unsere Lebenswelt hier mit hineinzunehmen, weil man sich das, denke ich, schwer vorstellen kann, wie anders das Leben hier ist, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, wie sich das anfühlt letztlich. Wir haben auch nicht viel Besuch bekommen in den Jahren, aber wenn mal jemand da war, war das immer sehr, sehr hilfreich. Und Leute konnten dann sagen, jetzt haben wir tatsächlich einen Eindruck bekommen von eurem Lebensumfeld und von den Herausforderungen, vor denen ihr steht.
Markus, eine Herausforderung hast du ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es auch nicht immer nur einfach ist, sondern man zum Teil auch zum Beispiel mit Einsamkeit zu kämpfen hat. Gab es denn bei euch während der gesamten Zeit bis jetzt auch so Momente des Zweifels? Also jetzt Momente, wo ihr euch gefragt habt, was mache ich eigentlich hier? Warum bin ich nicht in Deutschland? Da würde man viel besser mit diesem Problem umgehen oder da hätte ich das Problem vielleicht gar nicht erst?
Ich denke, dass es bei uns solche Zeiten gab, aber die hatten nicht unbedingt was mit der konkreten Tätigkeit zu tun oder mit der Tatsache, dass wir hier im Ausland sind, sondern eher, dass wir immer mal wieder gemerkt haben, dass wir als Ehepaar etwas unterschiedliche Vorstellungen haben davon, wie unser Dienst hier aussehen soll, beziehungsweise, dass wir zum Beispiel, was die Herangehensweise im interkulturellen Kontext angeht, schon von unseren Persönlichkeiten und von unserer persönlichen Lebensgeschichte ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitgebracht haben. Ganz kurz, ich weiß nicht, wann genau so ein Interesse an Afrika bei mir entstanden ist. Hat sicher auch koloniale Einflüsse gehabt. Ich habe das dann studiert. Ich habe ein großes Interesse daran gehabt, andere Lebensverhältnisse kennenzulernen, Leben zu teilen mit Menschen. Anetea, meine Frau, ist in einem ganz anderen Kontext aufgewachsen. Sie ist in der Zeit geboren in Namibia, was damals auch von Südafrika mitverwaltet wurde und wo auch das Apartheidssystem gegolten hat. Das heißt Rassentrennung. Sie ist in einer weißen Familie aufgewachsen und das war für sie normal. Und der Umgang mit anderen Kulturen war etwas, was höchstens im Angestelltenverhältnis da war. Es gab halt einen schwarzen Gärtner oder jemanden, der einem die Wohnung geputzt hat und die Wäsche gewaschen hat. Aber ansonsten hat man mit seinem Leben nichts zu tun. Und wenn man mal in ein schwarzes Wohngebiet musste, wurde das immer als Gefahr angesehen. Da wurden die Autotüren verriegelt und es wurde eine Furcht kultiviert vor denjenigen, die in Anführungsstrichen ganz anders sind als wir. Was natürlich auch was Wahres hat, weil es unterschiedliche Kulturen und Lebensweisen und Sprachen und Weltsichten und so weiter gibt. Und gleichzeitig die Gefahr natürlich auch was ist, was politisch konstruiert war, beziehungsweise eine Folge war der Rassentrennung. Und mit diesen unterschiedlichen Lebensgeschichten haben wir uns dann hier in Kapstadt wiedergefunden. Und die Frage war, wie gehen wir damit um? Also ganz konkret zum Beispiel, nutzen wir öffentliche Verkehrsmittel? Nehmen wir mal den Bus. Das hatte Anetea in den 3 Jahren ihres Studiums hier noch nie gemacht. Und die meisten, ich würde sagen, wahrscheinlich 80-90% der weißen Südafrikaner in unserer Gemeinde haben auch noch keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt. Das ist was nicht gemacht wird, von Ausnahmen abgesehen. Nicht, dass Leute das total ablehnen, aber das, warum, wenn man ein eigenes Fahrzeug haben kann. Und das ist dann der Lebensstandard, der halt tatsächlich die Norm ist. Und es ist immer noch so, dass schwarze Wohngebiete als sehr gefährlich gelten, beziehungsweise auch, weil es dann so großes Unwissen gibt, wann und wie man sich da am besten verhält oder wann man da hingeht und keine Kontakte hat, wird es als Gefahr angesehen. Und deshalb bewegt man sich da nicht hin. Und wir haben da durchaus einige Auseinandersetzungen gehabt oder auch teilweise Verzweiflung und Fragen, können wir hier gemeinsam einen Weg finden mit unseren unterschiedlichen Wünschen, aber auch Grenzen, die wir festgestellt haben bei uns. Und teilweise waren es ja auch emotionale Grenzen, dass es dann Stress bedeutet hat für eine Tier, wenn ich in den Township gefahren bin, um dort zu einem Gottesdienst zu gehen an einem Sonntag, weil sie nicht wusste, wo bin ich genau, komme ich sicher wieder nach Hause. Und sie hat zu Hause zwei kleine Kinder. Ne? Also wir sind immer mal wieder an dem Punkt, wo wir das neu aushandeln müssen, auch weil es eine neue Zeit gibt, Kinder größer sind und Lebensumstände sich ändern. Und es ist auch durchaus so, dass wir da beide miteinander gelernt haben. Also das ist, glaube ich, für unsere Ehe sehr herausfordernd und gleichzeitig sehr bereichernd gewesen, einander da auch besser kennenzulernen, besser annehmen zu können und dann die eigenen Begrenzungen, die man erlebt oder kennenlernt, auch als Teil von Gottes Berufung anzusehen. Das ist einer meiner Lieblingssätze, die ich aus der S&D mitgenommen habe. Den habe ich von Hartmut Zopf gehört, der mal gesagt hat, Autorität gibt es nur innerhalb der Grenzen der eigenen Berufung. Ich muss also die Grenzen mit annehmen, die mir im Leben gesetzt sind. Und wenn ich die ausdefiniert habe oder erkannt habe, kann ich suchen, was gibt es denn innerhalb dieser Grenzen für Möglichkeiten, die Gott mir schenkt. Und darin erlaubt mir Gott dann Autorität zu haben, weil ich nicht über meine von ihm gesetzten Grenzen hinausgehe. Das war, denke ich, eine dieser Herausforderungen, die mit der Frage zusammenhing, sind wir hier am richtigen Platz, beziehungsweise können wir hier längerfristig sein? Manchmal war das im Zweifel für uns und irgendwann hat Gott dann uns Wege geschenkt, damit umzugehen und deshalb ist jetzt eben so ein längerer Weg daraus geworden.
Ja, voll spannend. Also du hast so verschiedene Punkte angesprochen. Julia hat auch schon genickt. Konntest du dich da wiederfinden oder waren es bei euch andere Herausforderungen, die euch an die Grenze getrieben haben?
Ja, also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich bin ja als Jugendliche groß geworden in Ecuador, als es noch einen ganz schweren Grenzkonflikt zwischen Peru und Ecuador gab und ich in einem Ecuador groß geworden bin, in dem die Peruaner die Bösen waren, die Ecuador ein Drittel des Staatsgebietes 1942 weggenommen haben. Und das aber bis in die 90er Jahre echt noch geschwelt hat und es auch nochmal 95 einen Krieg gab. Ich kann das verstehen, dass man einfach, man wächst mit einem kulturellen Erbe auf, in die eine oder in die andere Richtung. Und da muss man sich auch mit dann auseinandersetzen und sagen, okay, das fällt mir schwer, aber wie ist Gottes Sicht auf diese Menschen, also wo auch eine neue Weite geschenkt werden kann? Und das trotzdem auch ein innerer Weg ist, bis man diese Freiheit hat. Unsere Grenzen waren vielleicht, also oder eine große Grenze oder eine große Herausforderung, die wir hatten, war eher, also wir hatten 2019 im Oktober einen großen Streik, wo die indigene Bevölkerung gestreikt hat und die Städte abgeriegelt hat und es kein Rauskommen oder Reinkommen gab und auch keine Versorgung. Und es klar war, sie versuchen, die Städte auszuhungern, um mit ihren Forderungen voranzukommen. Und wenn der Tag 1 von diesem Streik ist, dann kriegt man noch was zu essen zu kaufen. Und am Tag 3 spätestens wurde es deutlich schwieriger. Und dann überlegt man sich eben und denkt, okay, wir sitzen jetzt hier mit 3 Kindern und noch haben wir genug zu essen, aber wir wissen nicht, wie lange dieser Streik dauert. Und uns war völlig klar, wir haben auch keine Chance, hier irgendwie ins Ausland zu kommen. Wir können nicht sagen, ja, wir sind die Ausländer, wir setzen uns jetzt in ein Taxi und fahren zum Flughafen und fliegen raus. Das wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Und dazu sagen, nein, deswegen sind wir auch nicht hier. Wir sind hier, weil wir eigentlich mit diesen Menschen leben wollen und Leben teilen wollen. Und jetzt kommt es darauf an, wie wir mit dieser Situation umgehen. Wie können wir in diesem krassen Moment eben nicht unseren Vorteil suchen oder so, oder sondern Leben teilen, Mut machen, ermutigen, ja, bei diesen Menschen sein. In einem Konflikt, der nicht einfach war, auch für die indigene Bevölkerung, die sehr gespalten war auch. Also da gab es solche und solche. Und trotzdem zu sehen, nee, genau deswegen sind wir hier. Und deswegen wollen wir hier an der Seite der Leute treu Gott bitten, dass er eingreift, weil wir nicht wissen, was wir tun sollen.
Ich finde total spannend, dass ihr beide auch jeweils euren Partner und eure Familie erwähnt. Also Das zeigt ja, dass Mission unabhängig davon nicht wirklich zu denken ist. Julia, du hast ja vorhin gesagt, das war bei dir sogar ein Dating-Kriterium, ob dein Mann sich das vorstellen kann. Natürlich gibt es auch Missionare, die alleinstehend sind, aber wenn man sozusagen mit Familie geht, da müssen die da auch mitziehen oder diese Berufung zumindest mit unterstützen. Das bedeutet ja auch, dass ihr eure Kinder im Ausland erzieht, im Ausland beschult, dass man das alles irgendwie arrangieren muss. Und das gehört alles mit dazu, zu diesem Auftrag, dem man nachgeht. Das fand ich interessant. Und eine zweite Sache, Markus, die du nochmal ins Gespräch gebracht hast, war der Persönlichkeitstypus. Ich glaube, viele Menschen denken ja, man muss besonders charismatisch oder extrovertiert sein. Man muss toll predigen können, wenn man als Missionar ausgesandt werden soll. Was ist da aus eurer Sicht dran? Kann eigentlich jeder Missionar, Missionarin werden?
Ja, weil Gott kann jeden gebrauchen. Also, und es gibt ja so unterschiedliche Stellen. Mein Mann ist nicht der Prediger.
Sondern der Wasserbauer.
Ja, genau.
Also ich denke schon, dass es da Einschränkungen gibt, zumindest wenn man unter in die Mission gehen versteht, in einem fremden kulturellen Kontext zu leben und zu arbeiten. Ich denke, dass Menschen unterschiedlich damit umgehen und dass es auch Leute gibt, die kulturelle Andersartigkeit, andere Lebensverhältnisse, Lebensumstände, Fremdheit nicht so gut aushalten können und dass das für sie ein anhaltender Kulturschock bleibt, dem sie dann entweder entfliehen und eigentlich im Kopf in ihrer Heimatkultur verharren. Und die andere Möglichkeit, mit so anhaltendem kulturellen Stress umzugehen, wenn man ihn nicht bewältigt bekommt, ist dann aber auch ernstere seelische Schwierigkeiten zu bekommen. Also solche Berichte kenne ich auch. Deshalb denke ich, ich würde nicht sagen, interkulturelle Kompetenz ist Voraussetzung, weil man das sicher auch lernen kann. Und gleichzeitig denke ich, ist es auch was, was man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf, wenn man sich vor der Entscheidung gestellt sieht, mache ich sowas oder mache ich nicht? Oder beziehungsweise, was sind die Rahmenbedingungen, unter denen ich mir vorstellen kann, sowas zu machen?
Hätte es da auch so ein No-Go-Land für euch gegeben?
Martin war für 6 Wochen im Jemen und hat gesagt, also die muslimische Kultur findet er schon sehr anstrengend, diese strikte Trennung zwischen Männern und Frauen. Das würde ihm auf Dauer zu schaffen machen. Also das war schon für ihn, wo er gesagt hat, das kann ich mir eigentlich dauerhaft nicht vorstellen. Ansonsten, ja, waren wir schon offen. Also wir hätten uns vieles vorstellen können. Klar, durch meinen Hintergrund, Spanisch sprechend und Südamerika fahren, war das natürlich eine Affinität, aber das war kein Ausschlagkriterium.
Ja, bei uns gab es, glaube ich, keine andere Option. Für uns war ja nicht die Frage, wir wollen in Anführungsstrichen in die Mission gehen, wo gehen wir hin, sondern die Frage war eher, wo führt Gott uns als nächstes hin und das machen wir dann mit einem Missionswerk. Das war eher unser Denken und von daher mussten wir da nicht so sehr über das Land nachdenken.
Lasst uns noch kurz über die Dauer sprechen. Julia, ihr wart ja 8,5 Jahre, dann war für euch das Ende erreicht. Das ist ja mittlerweile, was man immer häufiger erlebt, auch dass Leute nicht mehr auf Lebenszeit gehen. Jetzt würde ich Markus an der Stelle fragen, wie lange plant ihr denn noch zu bleiben? Und wie gut lässt sich sowas vielleicht überhaupt planen?
Also planen können wir das nicht. Wir haben schon im Hinterkopf, dass wir irgendwann nach Deutschland zurückkommen könnten. Aber das steht im Moment weder fest, noch könnten wir das konkret ins Auge fassen. Es ist auf jeden Fall so, dass wir uns die nächsten 3, 4, 5 Jahre sicherlich weiter hier sehen, wenn Gott das schenkt und möglich macht. Ob es dann tatsächlich diese Zeitdauer ist oder länger oder kürzer, das wissen wir nicht. Das hängt sicherlich davon ab, welche Möglichkeiten Gott in der Zeit auch eröffnet. Vielleicht ganz kurz noch die Bemerkung. Ich habe vorhin nicht erwähnt, dass ich seit längerem jetzt auch mit einem kleinen Netzwerk arbeite. Das nennt sich die Alliance for Vulnerable Mission oder Allianz für verletzliche Missionen, die besonders Menschen aus westlichen Ländern befähigen möchte, in ihrem Dienst, im interkulturellen Dienst, in einheimischen Sprachen und mit den lokal vorhandenen Ressourcen zu arbeiten. Und das wird sicherlich auch unseren weiteren Weg mit prägen. Und je nachdem, wie sich diese Arbeit dann weiter gestaltet, die zum Teil auch akademisch angelegt ist und missionswissenschaftlich, aber nicht nur, sind wir gespannt zu sehen, wie und wann Gott uns weiter gebrauchen möchte.
Das heißt, das hängt auch von dieser Stelle oder von deiner Arbeit sozusagen ab und was da noch möglich ist. Finde ich spannend. Wie ist bei euch, Julia? Könntet ihr euch vorstellen, nochmal zu gehen?
Also wir sind ja zurückgekommen, als unser Ältester knapp 13 war und wir sind bewusst zurückgekommen, dass sie einfach hier auch einen Schulabschluss machen können. Von daher, momentan würden wir sagen, bleiben wir, bis die Kinder aus der Schule sind. Ich kann mir das jederzeit wieder vorstellen. Und ich glaube, tendenziell sind wir schon offen, dass Gott uns gebrauchen möchte. Wobei wir jetzt auch sehen, dass Gott uns durchaus hier in unseren Berufen, in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde mit den Ressourcen oder mit dem Werkzeugkasten, den wir zusammengestellt haben, gebrauchen kann.
Du bist jetzt auch wieder als Ernährungswissenschaftlerin tätig, muss man dazu sagen. Das heißt,
genau.
Du hast jetzt auch wieder einen ganz normalen Job und bist nicht irgendwie im Gemeindekontext unterwegs.
So ist es, genau.
Gut, wir haben jetzt über vieles gesprochen und ich finde es echt cool, wie unterschiedlich Gott euch auch geführt hat auf euren Wegen. Natürlich wollen wir jetzt noch unseren Hörerinnen und Hörern verraten, was ihr Leuten empfehlen würdet, die überlegen, in die Mission zu gehen. Was sollten sie tun? Was sind eure Learnings? Und das Ganze hören wir jetzt in unserer Schlussrubrik.
Der 1-Minuten-Ermutiger.
Bist du zuerst oder soll ich?
Mach ruhig.
Mir ist wichtig geworden, dass wir den Menschen nicht Gott bringen, sondern als Leute, die Missionare heißen dürfen, Leute darin begleiten können, zu entdecken, wo Gott schon unter ihnen wirkt und wo es da Anknüpfungspunkte gibt für das Evangelium. Und weil das im Kern etwas ist, was mit Lernen zu tun hat, ist für mich in der Zeit, die wir hier gewesen sind bisher in Südafrika, eigentlich das Sprachenlernen zum zentralen Bestandteil des Lebens in einem anderen kulturellen Kontext geworden, weil mir das Lernen nicht nur ermöglicht, bestimmte Sachen auszudrücken in einer anderen Sprache, sondern weil das Lernen eine Sprache, also nicht Sprachstudium, sondern mit den Leuten zu lernen, Leben zu teilen, zu schauen, wie sie Sprache verwenden, weil mir das hilft, ihnen einen Teil des Evangeliums zu zeigen, indem ich Interesse an ihnen habe, indem ich ihnen darüber zeigen kann, Gott hat ihnen was Wertvolles gegeben, das möchte ich gerne kennenlernen und im Miteinander dann zu entdecken, was das Evangelium bei ihnen bedeutet. Da gibt es ganz viel Lernen auch untereinander, miteinander. Das ist nicht was, was ich bringe, sondern woran ich teilhaben darf. Und das ist ja etwas, was Gott mir schenkt, wenn ich in Anführungsstrichen in die Mission gehe, aber eigentlich nimmt Gott mich mit hinein in sein Wirken, in seine Mission in dieser Welt.
Vielen Dank. Julia, the stage is yours.
Ich kann mich dem sehr anschließen. Wir sind Menschen auf dem Weg. Wir bringen Dinge mit, jeder von uns. Und wir können uns oder wir dürfen und sollen uns gut vorbereiten. Und doch sind wir gemeinsam auf dem Weg mit den Menschen. Wir lernen von ihnen Dinge, die wir nicht kennen und können. Und Gott schenkt uns auf diesem Weg, dass wir in unserem Lernen auch was weitergeben können und miteinander wachsen. Und indem wir andere Kulturen kennenlernen, indem wir dort auch investieren, sind wir doch am Ende die Beschenkten.
Julia Henrich und Markus Grobmann, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid als Gäste hier im Blickwechsel-Podcast, dass ihr uns reingenommen habt, wie ihr so schön gesagt habt, in eure Lebenswelt. Da war, glaube ich, ganz viel Wertvolles und ganz viel Hilfreiches dabei. Und natürlich wünsche ich euch weiterhin für euren Dienst Gottes Segen, ob es jetzt in Kapstadt ist oder mittlerweile wieder in Süddeutschland. Und alles Gute.
Danke.
Danke.
An dieser Stelle noch zwei Sachen. Wenn du dich dafür interessierst, in die Mission zu gehen, dann schau doch gerne mal in die Shownotes. Da haben wir dir einige Netzwerke und Organisationen verlinkt, die wir richtig gut finden. Und dann haben wir noch eine etwas traurige Nachricht, denn das wird vorerst unsere letzte Podcast-Folge sein von Blickwechsel. Nach 30 Folgen ist jetzt Schluss, denn unsere Förderung durch den Evangelischen Medienfonds ist aufgebraucht. Und wir fanden, zwei gute Staffeln sind auch besser als drei schlechte. Wir haben versucht, euch zu unterstützen mit euren Themen, gerade in diesem etwas schwierigen, konfliktreichen Umbruch nach dem Studium. Und auch ich habe hier ganz viel Persönliches geteilt, weil ich einfach selbst in der Phase war und eigentlich immer noch bin. Also ich würde mich immer noch als Berufseinsteigerin sehen. Und ich kann einfach nur Danke sagen an ein ganz fantastisches Team, an Erdmute Gubelt, Rainer Schöberlein und Claudia Horn. Ohne euch hätte es diesen Podcast ganz sicherlich nicht gegeben. Und natürlich auch Danke an die Studentenmission Deutschland, die sich dafür eingesetzt hat, die die Produktion möglich gemacht hat und im Hintergrund einfach uns unterstützt hat. Vielen Dank auch an Andi. Andi Sonnhüter ist unser Grafiker für die kreativen Cover. Naja, und natürlich auch an alle Gäste, die hier ehrenamtlich mitgemacht haben in ihrer Freizeit und ja auch von ihren Struggles erzählt haben. Ich habe manchmal echt gestaunt, wie offen und ehrlich Leute darüber sprechen. Ich fand's richtig stark und natürlich auch euch vor allen Dingen danke fürs Zuhören, fürs Teilen und fürs Weiterleiten. Alle Angebote findet ihr auf blickwechsel.smd.org. Auch diese Seite verlinken wir euch gerne in den Shownotes. Wir verabschieden uns ein letztes Mal. Und sagen Tschüss.
Tschüss. Tschüss. War das gleichzeitig?
Relativ, ja.
Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker-SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg. Blickwechsel.smd.org